Herzlich willkommen alle. Wir wollen jetzt zur Ruhe kommen und auf das erste Musikstück von Gregor Pircher hören. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Thema der Predigt, da hat schon jeder eine Idee bekommen durch die Hefte, die hier auf den Stühlen ausliegen, finanzielle Freiheit. Es geht also um das Thema Finanzen und wie wir damit im biblischen Sinne richtig damit umgehen. Und wie wir mit Geld umgehen und dem, was uns anvertraut ist, das ist in der Bibel durchaus ein wichtiges Thema. Es gibt rund 700 Stellen in der Bibel, in denen das Thema angesprochen wird. Bekannt sind auch Gleichnisse, die Jesus zur Verdeutlichung gebracht hat, wie das vom verlorenen Groschen, vom unehrlichen Verwalter oder von den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Bevor wir gleich richtig in das Thema einsteigen, wollen wir das erste Lied singen. Und in der Zeit ist auch noch Gelegenheit für weitere Besucher, hier Platz zu nehmen. Die Melodie ist zwar aus dem 16. Jahrhundert, aber der Text ist von 2002. Und wir wollen es jetzt versuchen, die Melodie ist wohl wenig bekannt. Vielleicht klappt es mit den Noten an der Wand. Fröhlich wir alle, groß und klein. Wir wollen mit Gott reden und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ewiger Gott und himmlischer Vater, danke für die Einladung in deinen Gottesdienst. Er soll zu deiner Ehre sein und zur Ehre deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Heilands und Herrn. Danke, dass wir in Freiheit hier zusammenkommen können in unserem Land. Und wir wollen an all die denken, die das nicht können und dich da immer wieder bitten um Stärkung im Glauben für diese Geschwister, die verfolgt werden um deines Namens willen. Und dass du ihnen in besonderer Weise nahe bist. Segne unser Zusammensein jetzt, indem du zu jedem sprichst und indem du dich in den verschiedenen Elementen des Gottesdienstes uns offenbarst und uns ein Stück weit hinbringst, wo du uns haben willst. Denken an die Gruppen im Hause. Sei du auch dort, gerade den Kindern und Jugendlichen nahe und rüste die Mitarbeiter mit allem aus, was nötig ist, um deine frohe Botschaft weiterzutragen. Wir denken an die Geschwister, die alt und schwach sind, die nicht dabei sein können. Richte sie auf und stärke sie. Lass sie auch heute deine Nähe spüren und gib ihnen deinen Frieden. So segne uns nun in diesem Gottesdienst. Wir vertrauen auf deine Gegenwart und dein Reden. Amen. Wir haben heute einen Gast bei uns, Jörg Bussemeier aus der Tochtergemeinde in Holzwickede. Er ist zum ersten Mal als Prediger hier bei uns und wir wollen ihn jetzt ein Stück weit kennenlernen und ich bitte dich mal nach vorne, Jörg. Guten Morgen.
Guten Morgen und herzliche Grüße aus Holzwickede.
Zunächst ein paar Worte zum Familienstand, zur Person.
Ich bin glücklich seit 26 Jahren verheiratet mit der jungen, ja, das wird dann, also ich rechne 27 dieses Jahr. Wir einigen uns dann noch drauf, wie lange wir verheiratet sind, aber wir sind lange und glücklich verheiratet, das kann ich sagen. Und wir haben zwei liebe und nette Kinder, den Julius, der ist 15 und die Clara, die ist 17 und die sind beide zurzeit auf einer Freizeit-Vorbereitungswochenende. Die machen eine Sommerfreizeit für Kinder von Strafgefangenen. Da arbeiten sie als Mitarbeiter mit und deshalb sind sie heute nicht hier, sonst wären sie sicherlich auch hier dabei.
Wie lange seid ihr in Holzwickede in der Gemeinde und wie seid ihr da hingekommen?
In Holzwickede sind wir jetzt seit 2 Jahren. Und dahin gekommen sind wir über ProChrist Mobil. Jetzt überlegen einige, wann war ProChrist Mobil? Also Holzwickede gibt es noch gar nicht so lange, das kann gar nicht stimmen. Das stimmt auch nur ein bisschen, aber es ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben über ProChrist Mobil, was wir in Werl veranstaltet haben, Rosi und Manfred Nischig aus Holzwickede kennengelernt. Denn die waren vom ProChrist-Team uns zugeordnet, haben in Werl das Auto, diese kleinen Smarts da so mit, sind mit denen rumgefahren, die kleinste Kirche der Welt. Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen. War eine ganz tolle Aktion, hat viel, viel Spaß gemacht. Und da gab es Menschen, die von ProChrist uns geholfen haben, uns unterstützt haben. Und dazu gehörten Manfred und Rosi Nischig aus Holzwickede. Und als wir dann in der Zeitung gelesen haben, in Holzwickede gibt es eine neue Gemeinde, haben wir gedacht, da gucken wir mal vorbei, ob wir die da wiederfinden. Und das haben wir dann. Und da sind wir dann geblieben.
Schön. Jetzt haben wir uns heute zum ersten Mal gesehen, aber den Namen hatte ich schon häufiger gelesen in Einladungen, die über den E-Mail-Verteiler verschickt werden zu Filmabenden in Holzwickede. Vielleicht kannst du kurz das Konzept erläutern.
Wie erreichen wir die Unerreichten? Das ist, glaube ich, eine Frage, die kommt bei uns viel zu selten drin vor. Ich weiß nicht, wie eure Gemeindeversammlungen aussehen. Ist das immer die Frage Nummer 1 oben, Tagesordnungspunkt 1? Ich fürchte nicht. Und da stellen wir uns natürlich auch in Holzwickede die Frage, wie erreichen wir die Menschen? Und ich glaube, Jesus hat sich die Frage auch gestellt und der hat immer rumgeguckt und hat irgendwelche Objekte aus der Umgebung genommen und über die gesprochen. Aber wenn ich heute jemandem was vom Feigenbaum erzähle und der hat in seinem Leben noch nie einen Feigenbaum gesehen, dann klingelt das nicht so richtig. Irgendwie fehlt da, glaube ich, so ein bisschen der Bezug. Und das ist die Idee bei diesen Filmabenden. Ich behaupte, in jedem Film, sei denn es ist ein Actionfilm, aber in jedem Film oder in der Menge der Filme gibt es religiöse Motive und Werte, die da vermittelt werden oder die da zu entdecken sind. Teilweise richtig, teilweise falsch dargestellt. Und Menschen lassen sich auf Filme ein. Die kommen 2 Stunden lang in Film. 2 Stunden lang in Gottesdienst kommen die in der Regel nicht. Aber wenn sie in einen Film kommen und wir dann sie hinterher einladen, zu einem Gottesdienst über diesen Film nochmal weiter nachzudenken und wir in diesem Gottesdienst diese Werte nochmal beleuchten, die über den Film vermittelt wurden, dann haben wir einen ganz spannenden Anknüpfungspunkt. Und das ist die Idee von diesen Filmabenden.
Ein interessantes Konzept, das offenbar auch Zuspruch findet.
Das funktioniert sehr gut, ja. Mhm. Also wir schaffen es tatsächlich, die Leute von diesem Filmabend in den Gottesdienst zu bewegen, was schon, ich behaupte, ein sehr, sehr großer Schritt ist für jemanden, der keinen Kontakt zum Gemeindeleben hat, normalerweise hat. Es kommt nicht jeder, aber es kommen Menschen. Halleluja.
Wie geht es unserer Tochter Holzwickede? Gibt es Gebetsanliegen, aktuelle?
Gebetsanliegen gibt es immer viele, natürlich. Ich glaube, es geht uns gut, aber wir sind zu alt. Ich fürchte, wir haben so ein Mittelalter-Age-Programm dort und wir sind alle so um die 50 herum und werden auch alle gerade so um die 50. Und uns fehlt sozusagen der Unterbau. Also wir brauchen unbedingt jüngere Menschen in der Gemeinde. Die Gemeinde muss sich verjüngen ganz dringend. Und von daher bitten wir einfach um Mitarbeiter für die Kinderarbeit, jüngere Mitarbeiter für die Kinderarbeit. Das ist ein ganz großes Gebetsanliegen. Der Gottesdienstbesuch ist für so eine kleine Gemeinde, finde ich, recht gut. Wir haben immer ungefähr rund 40 Besucher bei 22 Mitgliedern. Die Mitglieder sind nicht da, aber die Besucher, die sind da. Also das klappt ganz gut. Wir freuen uns auf eine Gemeindefreizeit, dass die uns nochmal stärkt und vor allen Dingen Einheit schenkt. Das ist auch wichtig. Die ist nicht immer und Gott gegeben, sondern um die muss auch gebetet und gekämpft werden, um Einheit in der Gemeinde. Ja. Würde ich sagen, erstmal so.
Da haben wir schon einiges gehört. Mhm. Jetzt bist du beruflich ja nicht mehr mit Geld befasst als andere auch. Aber wie ist der Umgang mit Geld zu deinem Thema geworden?
Also mit Geld habe ich eigentlich weniger zu tun. Meine Frau und ich haben ein Grafikdesignbüro zusammen. Und da gibt es mal Geld und mal nicht. Also als Selbstständiger ist es vielleicht verständlich. Und von daher hat mich das Thema Finanzen immer beschäftigt. Also wie gehe ich damit um? Und als ich dann Christ geworden bin, da habe ich mich noch mehr damit beschäftigt und habe festgestellt, jetzt gibt's die Lehre von der Welt. Das habe ich alles schon gewusst und das kenne ich alles schon. Und jetzt gibt's plötzlich die Bibel und da stehen ganz andere Sachen drin, als um mir die Welt erzählt. Und das fand ich ein spannendes Thema und da habe ich mich reingekniet. Und so bin ich auf dieses Thema gekommen. Biblische Finanzprinzipien sind Kontrastprogramm zu dem, was uns die Welt, was der Mammongeist uns eigentlich vermittelt in dieser Gesellschaft. Und das ist super spannend. Mit dem Thema bin ich nicht fertig. Ich bin ein Christ, der noch im Werden ist.
Danke. Und ich bin gespannt auf die Predigt. Ja, jetzt einige Gedanken zur Hinführung auf das Thema. Es hat im Laufe der Jahrtausende verschiedene Theologien gegeben und haben sich entwickelt im Umgang mit Geld und mit Finanzen und mit Eigentum und Besitz. Und die kommen aus der Kirchengeschichte, aber manche sind auch heute noch sehr akut. Eine Idee ist, dass Armut eigentlich der Zustand ist, in dem wir uns befinden sollten. Wenig zu haben, zeugt von hohem geistlichen Stand und von ernsthafter Nachfolge. Denn gut, wir wissen auch, was darüber geschrieben worden ist, dass die Schätze verrosten und dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Kann aber dann zu einem sehr freudlosen Dasein führen und ja, vielleicht auch einem nicht sehr liebevollen Umgang mit den Mitmenschen. Demgegenüber gibt es ein Wohlstandsevangelium, was wir jetzt rechts sehen. Das geht davon aus, wir sind Königskinder und als solche steht es uns zu, wenn wir in einem guten Verhältnis zu Gott und Jesus stehen, dass es uns einfach gut geht. Wenn wir also Jesus treu und ernsthaft nachfolgen, dann werden wir gesegnet von Gott mit Gesundheit und Besitz. Ist das nicht der Fall, bin ich etwa nicht reich, gesund und gesegnet, dann muss es Sünde in meinem Leben geben, wegen der Heilige Geist seine Wirkung nicht entfalten kann. Und dem muss man dann auf die Spur kommen. Und in der Mitte stellen wir jetzt das Modell der treuen Verwalterschaft. Das geht davon aus, dass zunächst einmal Gott alles gehört und was ich habe, habe ich von ihm empfangen. Als mein Vater entscheidet Gott über meine Berufung und mein Vermögen. Wenn ich sein Kind bin, dann hat er mich als Erbe und treuer Verwalter eingesetzt, dessen, was er mir gegeben hat. Es sei nun viel oder es sei wenig. Und da kann sich jeder fragen, welche Einstellungen er so kennengelernt hat, vielleicht in seiner Jugend und Erziehung, vielleicht in seinem Umfeld und was er selbst meint, was richtig ist. Das als ein erster Anreiz für die Predigt nachher. Und wir wollen jetzt in die Anbetung gehen.
Wir möchten unseren Gott anbeten, deswegen bitte ich die, die aufstehen können, auch aufzustehen. Und ich möchte schon mal vorwarnen, das Lied, was wir jetzt machen, heißt Awesome God, kennen es wahrscheinlich viele, aber nicht in der Ausführung, das ist eine Interpretation von Lukas Berchner und wer mitsingen möchte, kann, also es wird da Stellen geben, wo man auch mitsingen kann, dann auch bitte kräftig mitmachen. Und eine andere Bitte, was ich übernommen habe von Crossover, was uns immer gesagt wird, und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir Anbetung auch als Gebet ansehen. Das heißt, wenn wir die Lieder singen oder wenn wir hier Musik machen, dann ist das eigentlich nur Instrument. Und was eigentlich dahinter steckt, ist die Anbetung. Und da liegt es uns sehr am Herzen, dass wir dann auch wirklich das, was wir singen, als Gebet für uns annehmen.
Mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome
jemals ändern und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen?
Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du.
Fear not, for I am with you.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Fear not, for I am with you, says the Lord.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, sagt der Herr.
Fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, says the Lord.
Fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, says the Lord. I have redeemed you, I've called you by name, child, you are mine. When you walk through the waters, I'll be there, and through the flame, you'll not be drowned, you'll not be burned, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you, says the Lord. Fear not.
Says the Lord.
I have redeemed you, I've called you by name, child, you are mine. When you walk through the waters, I'll be there, and through the flame, you'll not be drowned, you'll not be burned, for I am with you.
Fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, says the Lord.
Fear not,
for I am with you, fear not, for I am with you, fear not, for I am with you, says the Lord.
Oh Herr, wir danken dir, dass du uns das verheißen und uns sagst, dass wir keine Angst haben brauchen. Und es bedeutet uns viel, wenn du uns das versprichst und niemand anders. Es tut gut, wenn du da bist, in größten Ängsten wir haben oder wenn es auch klein ist, in Problemen, sei es Geldschwierigkeiten oder familiäre Probleme. Und es tut gut zu wissen, dass du an unserer Seite bist und du uns sagst, dass wir keine Angst haben brauchen.
Thank you.
haben wir Glück. Niemand, kein Mensch, kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch, kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Amen.
An das Musikteam. Eigentlich können wir den Gottesdienst damit beenden. Ich bin berührt, ich bin begeistert. Gott hat mich angesprochen. Ich danke euch. Ich freue mich auch über die Jugend. Ich freue mich, dass es hier so eine starke Jugend gibt. Es schmerzt mich, dass meine Kinder in eine andere Gemeinde gehen, weil es bei uns in Holzwickede noch nicht die Jugendarbeit gibt. Und ich finde es toll, bedanke mich bei allen, die sich darum kümmern. Das ist die nachfolgende Generation. Und ich glaube, dass jede Generation neu erkennen und begreifen muss, was Gott für uns getan hat. Das war bei mir auch so. Und von daher möchte ich euch jetzt die drei gefährlichsten Worte der Welt vorstellen. Manchmal sind es auch vier. Und die lauten: Das kenne ich. Oder manchmal auch: Das kenne ich schon. Und was heißt das denn? Wann kenne ich denn wirklich was? Ich behaupte, ich kenne nur irgendwas, wenn ich das auch wirklich umsetze, was ich da kennengelernt habe. Der
Mark Twain hat gesagt, mich beunruhigen nicht die Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Mich beunruhigen die Stellen, die ich verstanden habe. Und das ist eigentlich auch, weshalb ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich bin mit diesem Thema konfrontiert worden. Da steckten wir im Hausbau. 1998 sollte unser Haus fertig werden. Wir haben in Unnahemmerde gebaut. Und der Bauträger ist pleite gegangen. Totales Chaos. 80% des Geldes war bezahlt. Haus war nicht fertig. Eine Haushülle stand da. Und wir standen da mit einem dicken Kopf. Über dieses Hausbauprojekt habe ich einen Menschen kennengelernt, der unseren Garten gepflastert hat. Und den habe ich dann gebeten, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Schließen Sie Ihre Sachen ein. Das hier ist eine ganz wilde Baustelle. Hier sind ganz viele Häuser in der Bauträgerpleite. Hier sind schon Garagentore verschwunden von dieser Baustelle. Guter Mann, machen Sie was mit Ihren Sachen. Da hat er mich angeguckt und hat nur gelächelt und meinte, nö, das brauche ich nicht. Das gehört alles meinem Herrn. Und wenn es jemand anders gebrauchen kann, dann wird das seine Richtigkeit haben. Ich habe den fassungslos angeguckt. Ich habe gedacht, der Mann ist nicht ganz richtig. Und heute stehe ich vor euch mit einer eigentlich derselben Botschaft. Und das war ein langer Weg dahin und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich hätte gerne die Stunde, die der Rockefeller hier anspricht, die habe ich leider nicht an Zeit. Von daher ist das jetzt nur eine Kurzeinführung. Man kann über das Thema so lange reden, man wird nie fertig damit. Also Rockefeller hat gesagt, lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde gerne mit euch ein bisschen drüber nachdenken über das Thema. Rockefeller wurde auch gefragt, ob er genug Geld hätte. Also das war damals der reichste Mann der Neuzeit als Ölmilliardär. Und da hat er gesagt, nein, ich brauche noch etwas mehr. Rockefeller war Baptist. Der hat einen ganzen Pastor damit beschäftigt, alle Bettelbriefe zu beantworten und zu gucken, zu sortieren, wem spende ich was, wem spende ich nichts. Die Predigerschule der Baptisten in Deutschland ist aufgrund der Rockefeller Stiftung entstanden. Also ein gläubiger Mensch, hoffe ich, aber der sagt auf die Frage, ob er genug Geld hätte, nein, ich brauche noch etwas mehr. 9 von 10 Bundesbürgern beklagen sich über zu wenig Geld und zu wenig Zeit. Und ich glaube, die 90 haben noch nie ernsthaft über die Frage nachgedacht. Und das ist die entscheidende Frage. Die stellen wir bei Crown Life. Das ist ein Arbeitszweig von Campus für Christus, in dem ich als Teilzeitmitarbeiter auch beschäftigt bin. Die stellen wir immer. Und ich glaube, an dieser Frage entscheidet sich alles. Wie viel ist für mich genug? Welcher Standard, welcher Lebensstil ist für mich eigentlich richtig? Und wer bestimmt darüber? Mein Geld oder mein Gott? Deshalb habe ich diese Predigt in Anführungsstrichen. Ich bin kein ausgebildeter Theologe, ich bin Grafikdesigner und bitte erwartet jetzt keine Vers-für-Vers-Predigt von mir. Ich habe da deshalb auch Zitate drin, die von anderen Menschen stammen, die nicht aus der Bibel sind. Nehmt es mir nicht übel, ich lerne noch. Ich bin ein Christ, der im Werden ist. Ich habe deshalb meine Predigt genannt, Geld regiert die Welt, mich auch. Denn das Thema finanzielle Freiheit ist so groß, das schaffen wir heute nicht. Aber es ist ein Einstieg, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dieses Thema Geld regiert die Welt, das ist gar keine neue Frage. Die hat der Demokritus schon ungefähr 400 vor Christus, hat er das festgestellt. Aber Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf der Erde. Und deshalb sagen wir Christen doch voller Glauben, Gott regiert die Welt und nicht das Geld. Wer regiert denn nun? Gott und Geld hängen auf seltsame Weise zusammen. Geld spielt nämlich in jeder Beziehung eine ganz große Rolle und auch in der Beziehung zu Gott. Geld ist nämlich der Beziehungskiller Nummer 1. 80% aller Auseinandersetzungen in Partnerschaften drehen sich um das leidige Thema Geld. Und 50% aller Ehescheidungen passieren, weil sich die Partner in Geldfragen nicht einig werden. Geld ist also ein Übungsfeld, auch für unseren Glauben, auch für unsere Beziehung zu Gott. Wie ist aktuell deine Beziehung zum Geld? Und ich kann genauso gut fragen, wie ist aktuell deine Beziehung zu Gott? Oder wenn du einen hast, wie ist aktuell deine Beziehung zu deinem Partner? Und die Fragen stimmen immer noch. Glücklich oder tränenreich? Gefühlvoll oder sachlich? Besser als vor 10 Jahren oder schlechter? Eine Liebesgeschichte oder schwierig? Das Thema Geld und unser Leben, das hängt ganz eng zusammen. Die Räuber früher haben gesagt, Geld oder Leben. Und die haben, glaube ich, gar nicht gewusst, welche geistliche Wahrheit sie da eigentlich ausgesprochen haben. Geld ist ein so zentrales Thema für den Menschen, wobei mir auffällt, dass die meisten Menschen über Geld sprechen, das sie gar nicht haben. Denn viele Menschen kaufen mit Geld, das sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um damit Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. Also die einen, die klagen ständig über Geldnöte und andere protzen mit Dingen, die eigentlich der Bank gehören. Geld gilt hierzulande als Problemlöser, obwohl es statistisch betrachtet die meisten Probleme verursacht. Geld beruhigt, wird gesagt. Aber Reiche ängstigen sich, ihr Geld zu verlieren und Arme ängstigen sich, nicht genug zu haben. Sprichwörter und Redewendungen zum Thema haben wir, glaube ich, alle ausreichend gehört und kennen wir. Ohne Moos nichts los, ohne Knete keine Fete, kein Auskommen mit dem Einkommen. Aber alles, was wir gehört haben, das hat auch Einfluss auf uns gehabt. Und ich glaube, solche Einstellungen sind tief in uns verwurzelt und beeinflussen uns, ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist, unseren täglichen Umgang mit Geld und unserer Zukunft. Deshalb überlegt mal, was in eurer Familie über das Thema Geld gesprochen wurde und dann guckt mal, ob ihr euch wiederfindet in dem, was passiert. Die lese ich nicht vor, denn alle diese Sprichwörter, die da stehen, die kennt ihr alle, aber die stimmen alle überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch, was da steht. Und trotzdem, weil wir das so häufig gehört haben, denken wir, können wir das für bare Münze nehmen, aber das stimmt nicht. Geld kann ich vermehren oder kann ich mir leihen, wenn ich keins habe. Hast du das schon mal mit Zeit versucht? Geh mal zur Bank und versuch mal 3 Stunden zu leihen. Also das wird nicht klappen, denn Zeit ist ein Geschenk und nicht Geld. Zeit ist Leben, ein Geschenk von Gott. Und alle anderen stimmen auch nicht. Ich überspringe die. Gibt es ein ganzes Buch zu von Peter König, 30 dreiste Lügen über Geld. Sehr lesenswert. Also aufgepasst und hinterfragt, auch der Volksmund kann irren. Denn der Volksmund schrie ja auch, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Und dann habe ich in der Bibel den Satz gefunden, niemand kann 2 Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und doch, viele, und ich nehme mich da nicht aus, sogar die meisten Christen versuchen genau das, nach dem Motto, doppelt genäht hält besser, und rechtfertigen dieses Verhalten, wir können doch gar nicht ohne Geld leben. Das stimmt, das rechtfertigt aber nicht alles, was wir mit dem Geld anfangen und wie wir uns von Geld gefangen nehmen lassen. Und über das Thema reden wir dann auch nicht gerne. Nur zu wahr ist der oft scherzhaft gesagte Satz, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Aber das ist ganz schön eine bittere Redewendung für Menschen, die sich Sorgen darum machen. Beim Geld hört bekanntlich der Spaß und die Freundschaft auf. Doch auch das stimmt so nicht. Und für die Beziehung zu Gott gilt das erst recht nicht. Gott und Geld, gehört das überhaupt zusammen? Kann man sich keinen größeren Gegensatz vorstellen? Das klingt wie heilig und profan. Aber dieser Eindruck trügt. Die Bibel, so denken viele, das ist doch ein Buch, das sich mit geistlichen Themen beschäftigt, aber doch nichts über so weltliche Angelegenheiten wie über den persönlichen Umgang mit Geld zu sagen hat. Und das genaue Gegenteil ist richtig. Die Bibel ist ein richtig guter Finanzberater. Über kaum ein Thema redet die Bibel und auch Jesus so häufig wie über das Thema Geld und unseren Umgang damit. Der Earl Pitts hat in seinem Buch Mäuse, Motten, Mercedes Wörter gezählt. Ich habe das nicht nachgezählt, ich habe auch seine Übersetzung nicht, aber ich gebe das einfach mal so weiter. Er hat 215 Worte mal das Wort Glaube in der Bibel gefunden, im Neuen Testament. Ich glaube, das Wort Glaube hat was mit dem zu tun, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff. 215 Verse. 218 Verse zum Thema Rettung. Alles, was zum Thema Rettung zu sagen ist, ist mit 218 Versen danach erledigt. Aber er hat weit über 2000 Bibelverse, Und da hat er Besitz und Verwaltung mit reingenommen und nicht nur das Geld. Deshalb, glaube ich, ist in der Broschüre, der SKB-Broschüre, nur 700 Begriffe. Die haben nur 700 gefunden. Aber die kommen auf über 2000 Bibelverse zu dem Thema Geld und Besitz. Und das fand ich doch recht spannend, dass Jesus tatsächlich mehr über Geld spricht als über irgendein anderes Thema. Und da habe ich mich gefragt, warum? War Jesus geldgierig? Kam er auf die Erde, um Geld zu sammeln, um seinen Auftrag zu unterstützen? Nee, ich glaube, das können wir so nicht sagen, das können wir so nicht stehen lassen. Wenn wir uns das Beispiel von dem reichen Jüngling angucken, ich weiß nicht, wie viele Gemeindeleiter hinter dem reichen Jüngling hinterhergelaufen wären und hätten gesagt, guter Mann, komm, war nicht so gemeint, lass uns nochmal reden. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat dem Mann gesagt, dein Geld hält dich von einer engen Beziehung zu mir ab, lass los, komm, folge mir nach. Und dieses Verkauf alles, so wie es da im Bibeltext steht, das bedeutet nicht, dass der sich nackt hätte ausziehen müssen, sondern da gibt es Übersetzungen und Auslegungen, die sagen, alles, was über deinen persönlichen Bedarf hinaus ist. Also wir sollen unsere Familie schützen, natürlich, wir sollen, dafür sind wir aufgerufen. Aber was über diesen Bedarf hinaus ist, das hätte er verkaufen sollen, sich davon lösen. Das war sein Problem. Jesus weiß also genau, dass unser Herz an ganz vergänglichen Dingen, an Macht, an Sex, an irdischen Sachen hängen kann. Und Geld ist immer ein Zugang dazu. Das öffnet uns die Zugänge. Dabei sind wir doch für die Ewigkeit und nicht für das Vergängliche bestimmt. Aber wir leben oft nicht so. Jesus war also nicht hinter dem Geld anderer Leute her, der war an den Herzen interessiert. Aber Jesus hat er festgestellt, als er hier war, dass viele Menschen ihr Geld für ihren großen Schatz hielten. Und diese Sprache, so wie dieses Sprichwort sagt, die Sprache, die der Mensch am besten versteht, ist das Geld. In dieser Sprache hat Jesus zu den Menschen gesprochen, um ihre Herzen zu gewinnen. Und das ist auch heute noch so. Denn Jesus weiß, die Art der Beziehung, die wir zum Geld haben, ist ein Hinweis auf den Zustand unseres Herzens. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Der sprach deshalb so viel über das Thema Geld, weil er möchte, dass wir seine Sicht für diesen wichtigen Bereich unseres Lebens kennen. Und das ist der erste Grund, den ich gefunden habe, warum Jesus so viel darüber gesprochen hat. Jesus behandelt das Thema so ausführlich, weil Geld für uns Menschen einfach wichtig ist. Und ich glaube, diese erste Erkenntnis sollten wir uns auch zunutze machen. Reden wir über Geld öfter als bisher und ehrlicher, auch in der Gemeinde. Überlegen wir doch mal, wie viel Zeit verbringen wir in einer ganz normalen Woche damit, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, finanzielle Entscheidungen zu treffen und zu überlegen, wo wir sparen, wo wir investieren, wofür wir unser Geld ausgeben oder wem wir etwas spenden sollen. Das sind ungezählte Stunden, die wir dem Geld und seiner Verwaltung widmen. Wie viele Minuten oder Stunden widmen wir denn Jesus pro Tag? Nehmen wir uns auch am Montag noch Zeit für Jesus? Im Gebet, in der stillen Zeit, beim Bibellesen oder anderen geistlichen Übungen? Ich glaube, Geld prägt uns Menschen, und zwar jedes Mal, wenn wir es verdienen. Und verdienen sollten wir sorgfältig. Wenn wir es sparen, und das sollten wir ganz weise tun. Wenn wir es spenden, und da dürfen wir großzügig sein. Wenn wir es ausgeben, und das sollten wir klug anfangen, oder Schulden machen, und da sollten wir sehr vorsichtig sein mit. Je nachdem, wie es verwendet wird, wird das Geld zu einem Segen oder Fluch für den Besitzer. Entweder der Mensch beherrscht das Geld, oder das Geld beherrscht den Menschen in seinen Gedanken und Taten. Geld ist also entweder ein guter Diener oder ein schlechter Herr. Gabe oder Götze. Ich fand interessant in der Broschüre hier, die wissen auch nicht so ganz genau, wie sie damit umgehen sollen. Auf der Seite 4 steht, Geld ist kein neutraler Bereich, um dann auf Seite 5 auf Seite 6 fortzufahren, das Geld an sich ist neutral. Beides ist richtig. Geld ist kein neutraler Bereich und Geld könnte neutral sein, wenn wir damit vernünftig umgehen. Unser Umgang mit Geld zeigt nämlich unseren wahren Charakter. Wenn wir fragen, ist das mein Geld? Wer gibt mir Sicherheit? Wer hilft mir, wenn es mir schlecht geht? Wer versorgt mich? Wenn ich all diese Fragen mit Geld beantworte, dann hat Gott in diesem Leben gar keinen Platz mehr. Dabei möchte Gott eigentlich die letztliche Beantwortung für diese Fragen geben. Damit kommen wir zum zweiten Grund, warum Jesus so viel über Geld sprach. Jesus sagt, unser Herz ist gespalten zwischen Gott und unserem Besitz. Unserem Besitz, in Anführungsstrichen, wie beim reichen Jüngling. Der Umgang mit Geld, aber auch mit Geldmangel, ist immer mit ganz starken Emotionen verbunden. Gier, Neid, Sorge, Freude, Angst, Scham, Wut. Geld belegt unsere Gefühle und Gedanken und strapaziert sie. Ich glaube, man kann jede Familienfeier damit sprengen, indem man anfängt, lass uns mal über das Thema Erbe sprechen. Das Thema Umgang mit Geld ist also kein völlig neutraler Bereich. Dahinter gibt es eine mächtige Dynamik. Geld tendiert dazu, selbst die alles bestimmende Wirklichkeit zu sein. Der Herr Butler hat das so ausgedrückt: Geld ist die einzige Macht, vor der die gesamte Menschheit auf die Knie fällt. Wie schrecklich, wenn das so wäre. Doch der Mensch kann sein Herz nur an einen hängen, auf den er sich im Letzten verlässt. Und deshalb ist es unmöglich, sich sowohl auf Geld als auch auf Gott zu verlassen. Wir müssen uns entscheiden. Deshalb hat Jesus uns aufgefordert, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wir werden den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist die dahinterstehende Dynamik. Achtet bitte auf das Wort, da steht kann. Da steht nicht, es ist schwer, oder da steht ganz deutlich, es ist unmöglich. Wir können nicht Gott und dem Geldgott, also diesem Mammon, dahinter dienen. Nicht Geld ist das Problem an sich, sondern dieser Geldgeist, der Mammon. Und ich sage es ganz deutlich, das ist der Teufel, der sich hinter dem Geld versteckt, der sich uns als Quelle der Versorgung anpreisen möchte, als Ersatzgott, ein Anstellegott. Und der fordert fordert von uns als Gegenleistung genauso Liebe, Anbetung, Treue, Dienst und Opfer, wie wir es eigentlich Gott gegenüber schuldig sind. Am Thema Geld kristallisiert sich, wen wir lieben oder anbeten, Gott oder Mammon. Mammon arbeitet mit Angst, Sorgen und Ohnmacht. Und im Kampf um die Herrschaft über unser Herz und Leben ist dieser Geldgeist, glaube ich, Gottes größter Konkurrent, zumindest hier bei uns in Westeuropa. Das ist aber schon lange bekannt, denn der Maximus Confessor, also ein alter Grieche, hat gesagt, aus drei Gründen liebt man das Geld: Vergnügungssucht, Imponiergehabe und Misstrauen. Und schlimmer als die zwei anderen ist der Mangel an Gottvertrauen. Wir Christen bitten Jesus, Herr unseres ganzen Lebens zu werden. Doch wenn es ums Geld geht, dann meinen viele, darum will ich mich doch lieber selber und ganz alleine kümmern. Und das entspricht einem Misstrauensvotum. Als die Kreuzritter damals, schreckliches Kapitel, aber es war so, als die getauft wurden, haben die ihr Schwert genommen und das aus dem Wasser rausgehalten. Weil sie haben gesagt, das soll nicht mit in die Taufe, über das Schwert möchte ich die Verfügungsgewalt behalten. Und die Frage ist, ob wir Christen nicht das Gleiche mit dem Geldbeutel machen, wenn wir getauft werden. Aus dem Wasser raushalten und sagen, kannst mich taufen, aber mein Geldbeutel bitte nicht. Das ist also eine Frage von falschen Prioritäten, die wir stellen können. Und deshalb, das führt zu der Frage, was ist überhaupt unser Gott? Für Martin Luther war das Entscheidende am Gottesbegriff, dass er die Herzen bindet. Woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Wer also der scheinbaren Sicherheit des Geldes vertraut, geht eine Götzenbeziehung ein. Allerdings kenne ich die wenigsten Menschen, die sagen, ich liebe das Geld an sich und diene ihm. So weit gehen wir nicht. Ich habe auch noch niemanden gehört, der gesagt hat, er würde Mammon anbeten. Aber eine Tatsache bleibt, die Bindung an das Geld nimmt zu und nicht ab, je mehr einer davon hat. Der Daniel Vasella, ein Topmanager, hat erstaunlicherweise festgestellt, je mehr ich verdiente, desto mehr beschäftigte mich das Thema Geld. Es ist paradox, als ich nicht mehr so viel über Geld hätte nachdenken müssen, stellte ich fest, dass ich immer mehr darüber nachdachte. Und er kommt zu dem Schluss, Geld korrumpiert. Und Martin Luther ist zu dem Schluss gekommen, wir Christen brauchen eigentlich nicht nur eine, sondern drei Bekehrungen, nämlich die Bekehrung des Herzens. Und dann ist es gut, wenn der Verstand irgendwann nochmal nachzieht, wenn wir uns nicht nur gefühlsmäßig hingezogen fühlen, sondern das dann auch wirklich realisieren und begründen können, auch wenn wir gefragt werden. Also der Verstand gehört dazu. Und das Dritte wäre dann der Geldbeutel. Und an dem Thema arbeiten wir bei Campus für Christus und diesem Arbeitszweig Crown Life, der sich speziell mit dem Thema biblische Finanzprinzipien beschäftigt. Denn wir sind der Meinung, die Macht des Geldes ist das am meisten vernachlässigte Jüngerschaftsthema. Die wenigsten Christen wissen genau, was die Bibel dazu sagt und kämpfen deshalb sowohl finanziell auch als geistlich mit diesem Tabuthema. Also der dritte und letzte Grund, warum Jesus so viel über Geld gesprochen hat, lautet: Unser Umgang mit Geld hat direkten Einfluss auf unser Verhältnis zu Gott. Bei Lukas lesen wir: Bedenkt, wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels geben wollen? Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, der wird euch dann die Reichtümer des Himmels geben wollen. Ich weiß, das ist Hoffnung für alle, das ist nicht so ganz präzise übersetzt, aber es hat mich angesprochen, es hat mich berührt. Ist der erste Vers in einem Finanzkurs, den Campus anbietet, den wir auswendig lernen mussten. Und ich habe es in dieser Version auswendig gelernt und das hat mich wirklich ganz schwer getroffen. Denn ich habe festgestellt, ich gehe unehrlich um. Ich bin nicht im Kleinen wirklich zuverlässig mit dem Geld. Jesus stellt einen Zusammenhang her zwischen der Art, wie wir mit unserem Geld umgehen und der Qualität unseres geistlichen Lebens. Wenn wir unser Geld nach biblischen Prinzipien verwalten, dann wird unsere Beziehung zu Jesus stärker. Wenn wir aber dagegen unzuverlässig sind, dann leidet unser Verhältnis. In dieser Broschüre, da habe ich es gleich eingebaut in diese Predigt. Mit anderen Worten, kein Christ kommt im Glauben voran, wenn er nicht lernt mit Geld, und das ergänze ich jetzt an der Stelle, das ist wichtig, eben mit Geld nach biblischen Prinzipien und nicht nach den weltlichen Maßstäben umzugehen. Das hat der Arndt Schnepper, finde ich, sehr gut formuliert. Und der Billy Graham, das steht auch in der Broschüre, also es lohnt sich, das Ding ist empfehlenswert. Ich würde sagen, 99% ist super. Wie gesagt, bei den 700 Stellen bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber ist egal. Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Der reiche Kornbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss, trink, hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, also finde ich sehr beeindruckend, Gott hat direkt zu dem geredet. Tut er ja zu uns eigentlich auch, wenn wir jetzt hören, aber wir hören ja selten. Ne? Gott hat direkt zu dem in sein Leben reingesprochen: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also laut der Wuppertaler Studienbibel ist dieses Gleichnis so einfach, dass es kaum einer Erklärung bedarf. Ich sehe das nicht ganz so. Ich denke, man kann schon ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde es nämlich, eigentlich gefällt mir dieser reiche Kornbauer. Ich finde, das ist ein dufter Typ. Das ist ein Unternehmer und der hat was unternommen und das ist mir sympathisch. Ja, also der war fleißig, der war tüchtig, der war erfolgreich. Was hat er denn falsch gemacht? Seinen vorzeitigen Ruhestand im Wohlstand, wer wünscht sich das nicht von uns? Ein Lottogewinn und dann in Pension. Die Sofortrente, die finde ich attraktiv. Das hätte ich auch gerne. Und dann nur noch Golf spielen. Warum nicht? Wer träumt nicht von sowas? Also, der hat doch ganz vernünftig gehandelt und verantwortlich. Der hat vorgesorgt, hat nichts umkommen lassen. Der hat nicht expandiert. Und andere ausgebeutet hat er auch nicht. Das waren die Früchte vom Feld, die Gott ihm geschenkt hat. Also, was der gesammelt hat, war überhaupt nicht böse. Böse oder verkehrt oder sein Problem war das Verlassen darauf, das unbemerkt zu seiner Sicherheit ausgewachsen ist. Denn im Grunde besitzen wir nichts, nicht einmal unser Leben. Deshalb handelt der Kornbauer weltlich zwar klug, aber töricht geistlich gesehen. Er ist reich, aber arm, denn er kennt keine Werte mehr jenseits seiner vollen Scheunen. Gott nennt diesen Mann einen Narren, weil er nichts bedenkt, was das ihm alles, erst recht sein Leben auf Zeit als Darlehen anvertraut ist. Auf Lebenszeit? Aber auf Zeit. Das Schlüsselwort in diesem Text lautet daher für mich all.
Kommt das?
Kommt nicht, okay. Also dann macht das bei euch in den Unterlagen irgendwie deutlich, all, das war sein Problem. Er hat all sein Korn und all seine Vorräte nur für sich benutzt. Auffällig ist diese viele Anzahl von aufeinanderfolgenden Ichs, und die sind sehr verräterisch. Guckt euch den Text nochmal daraufhin an. Da gibt's so besitzanzeigende Fürwörter. Geht das? Ja, okay. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele. Merkt ihr was? So viele Ichs auf einen Haufen. Der war nur mit sich beschäftigt und seiner Welt und hat nicht mehr nach rechts und nicht nach links geguckt. Und das war sein Problem. Hätte er zusammen mit Gott überlegt, wie viel ist genug für mich, diese Ausgangsfrage, wie viel ist genug, und sich dann so entschieden, das will ich tun, ich will mit dem Überfluss Not lindern und den Überschuss wegschenken, ich bin dankbar für diese tolle Ernte, den überfließenden Segen Gottes und segne damit andere, ich glaube, Gott hätte das sehr gut gefallen. Ulrich Pazani hat das wie folgt ausgedrückt: Wir sind nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Gott gibt uns im Überfluss, damit wir weitergeben können. Also der Fortbestand des Lebens ist nicht allein vom Essen und Trinken abhängig, sondern von Gott. Eingeführt wurde dieses Gleichnis, dass jemand zu ihm kam und gerne Erbschaftsstreitigkeiten von ihm geschlichtet haben wollte. Das hat er abgelehnt, genau wie mit der Frau, mit dem Ehebruch. Also in Rechtsstreitigkeiten der Welt wollte sich Jesus nicht einmischen. Aber er hat zu diesem Mann gesagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich glaube, wenn wir Erbschaftsstreitigkeiten haben, dann müssen wir uns befragen, haben wir das Problem mit Habgier? Also ich glaube, als Christen sollten wir nicht in Erbschaftsstreitigkeiten verwickelt werden. Dieses immer mehr haben wollen kann auch unser Götze werden. Haben wollen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Sicherheit. Ich. Wer genau besitzt hier eigentlich wen oder was in diesem Gleichnis? Jim Elliot hat gesagt, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Die Frage nach unserem Umgang mit Geld schließt also auch immer die Frage mit ein, ob wir loslassen können. Ich glaube, Gott hat Humor und er lässt mich über dieses Thema predigen und darüber nachdenken, weil ich selber an dieser Lektion zu beißen habe. Ich predige das wie alles mir selber, also nicht, dass ihr denkt, ich wäre irgendwie weiter, kein Stück. Loslassen lernen ist nämlich eine Lebensaufgabe. Greifen und festhalten konnte ich von Anfang an. Also Spielzeug spätestens mit 2 habe ich festgehalten. Teilen und schenken, das musste ich dann lernen. Also einen Fußball abgeben, das fand ich schwierig. Und Geschenke an meine Brüder verteilen fand ich auch sehr blöd. Also ich hätte gerne die Geschenke gehabt, aber nicht weggegeben. Und jetzt übe ich das Abgeben. Berufsträume gebe ich ab, Gesundheit gebe ich ab, Fitness gebe ich ab. Kontrolle, ganz großes Problem bei mir, Kontrolle muss ich abgeben. Menschen muss ich abgeben. Der Mann, der mich zum Glauben geführt hat, ist letztes Jahr gestorben. Mein Mentor, mein Ziehvater im Glauben, das ist sehr traurig gewesen. Und irgendwann muss ich auch das Leben abgeben. Die Gesellschaft sagt zu dir, ich habe mein Geld in eigener Kraft und Gabe selbst verdient. Darum gehört es mir auch und ich kann damit machen, was ich will. Geld spiegelt den Wert meiner eingesetzten Lebenszeit wider und gibt mir dadurch als Mensch Status und Wert. Und die Bibel sagt was vollkommen anderes und das finde ich spannend und über dieses Thema könnte man sich jetzt stundenlang unterhalten und da diese Kontraste aufstellen, haben wir die Zeit nicht zu. Alle meine Kraftgaben, Güter kommen von Gott und gehören ihm. Ich kann im Umgang mit meinem Leben und Geld nur dann zufrieden sein, wenn ich es als ein treuer, zuverlässiger, ehrlicher Verwalter in Absprache mit Gott damit so umgehe, wie Gott es will. Und ich lerne daraus, Zufriedenheit kann man lernen. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. Zufriedenheit wächst aus einem dankbaren und frohen Herzen. Wenn wir diese fundamentale Wahrheit, Gott ist Eigentümer, wir sind seine Verwalter, richtig verstanden haben und umsetzen. Also in dem Kurs, den ich angesprochen habe, benötigen wir da zwei Lektionen für. Und ich glaube, selbst das reicht nicht aus, mich dieses wirklich zu begreifen. Gott ist Eigentümer, wir sind seine Verwalter. Dann erkennen wir, dass alles Wesentliche im Leben geschenkt ist. Ein am Reich Gottes ausgerichtetes Leben ermöglicht einen Lebensstil, der genießen und verzichten kann. Und solche Zufriedenheit in jeder Lebenslage kann man lernen. Das Thema Zufriedenheit, Genügsamkeit wird in der Bibel nur siebenmal erwähnt. Sechsmal davon im Zusammenhang mit Geld. Ich habe euch nur zwei davon den Stellen mitgebracht. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und im Hebräerbrief stand, seid nicht geldgierig, also nicht das Problem, Geld ist das Problem, sondern die Gier danach. Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Also man muss noch nicht mal Christ sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen. Cicero hat gesagt, Zufriedenheit mit seiner Lage ist der größte und sicherste Reichtum. Doch leider werden wir nicht mit einem natürlichen Gen für Zufriedenheit geboren. Wir müssen Zufriedenheit erst lernen. Wer ständig seine Gedanken auf das richtet, was er nicht hat, der bleibt stecken. Vergleiche und das Übel beginnt. Es gibt eine nette Website, www.globalrichlist.com. Da kannst du dein Einkommen eingeben und dann siehst du, zu den wie viel Reichsten der Welt du gehörst. Wir hier in Westeuropa gehören sowieso zu den 15% Reichsten der Welt. Wie wäre es, wir würden unsere Konzentration auf die Reichtümer richten, die wir bereits besitzen? Für wie viel würdest du denn freiwillig dein Augenlicht abgeben? Oder deine Hände, dein Gehör, die Kinder, die Familie? Wir denken selten an das, was wir haben, sondern immer nur an das, was uns fehlt. Das ist, glaube ich, ein menschliches Problem. Das ging Eva im Paradies auch schon so und seitdem zieht sich das durch. Unser alter Adam ist immer vom Stamme Nim gewesen. Gott spielt im Umgang mit Geld keine Rolle. Mein Glück gründet sich darauf, dass ich mir den erwünschten Lebensstandard leisten kann, sagt die Gesellschaft. Und die Bibel sagt was vollkommen anderes. Gott spielt die entscheidende Rolle, denn mein Glück und meine Zufriedenheit gründen sich darauf, dass ich dankbar alles aus seiner Hand empfange und seine Prinzipien befolge. Also wer lernen will, zufrieden zu sein, muss Gott als den Eigentümer all seines Besitzes anerkennen. Denn wenn du glaubst, dass nur eine einzige Sache dein persönliches Eigentum ist, wird alles, was mit diesem Besitz geschieht, sich in deiner Haltung widerspiegeln. Wenn es gut geht, dann ist alles in Ordnung, aber wenn was Schlechtes geschieht, bist du unzufrieden. Ich fand's wahnsinnig entlastend, als ich früher sagen konnte zu meinem Vater, Daddy, dein Auto hat einen Motorschaden. Das war sein Problem und nicht meins. Und ich glaube, dass das auch heute noch so sein könnte, wenn wir Gott wirklich als Vater wirklich begreifen. Wir könnten auch zu ihm sagen, dein Auto hat einen Motorschaden, nun bin ich gespannt, wie wir zusammen das Problem lösen. John Wesley rief, als er erfuhr, dass sein Haus abgebrannt war, Gottes Haus ist abgebrannt. Hurra, eine Verantwortung weniger für mich. Also ich gebe zu, so eine Perspektive habe ich auch noch nicht und das beizubehalten ist nicht leicht und wird auch nicht sofort gelingen. Also Geld ausgeben müssen wir nicht trainieren, das können wir schon, aber biblische Prinzipien, die wollen eingeübt werden. Und dazu gibt es verschiedene Materialien, die sind in dieser Broschüre hier, finanzielle Freiheit leben, die liege ich draußen aus. Am Büchertisch stehe ich mit ein paar Materialien, die wir mitgebracht haben, kann man das einüben. Als Umsetzungskurs empfehle ich den 12-Schritte-Kurs. Das ist meiner Meinung nach das beste Material im deutschsprachigen Raum. Ich habe das Willow-Krieg-Material geprüft, ich habe dieses Material geprüft. In diesem Material wird das Thema Mammongeist sehr viel deutlicher und stärker behandelt, deshalb gefällt es mir besser. Willow Creek ist gut, Willow Creek ist ganz praktisch, die sagen, mach das, mach das, mach das, dann geht's dir gut, aber sie erklären nicht warum, was das geistliche Prinzip dahinter ist. Und das kommt in diesem Kurs sehr viel deutlicher rüber. Das ist kein reiner Finanzkurs, manchmal wird er so falsch verstanden, das wäre ein Missverständnis, das ist ein Jüngerschaftskurs, der hilft, deine Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Da gibt es 12 Lektionen drin, die können wir jetzt überspringen. Nach dem Kurs hat jemand gesagt, wenn man die Lektion ernst nimmt, verändert dies das ganze Leben, denn man bekommt für alle Lebensbereiche biblische Grundwahrheiten, die näher zu Gott führen. Das ist wunderbar, genau das wollen wir, näher zu Gott führen. Und für Verhaltensänderungen gibt es leider keine Quick-Fix-Lösung. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft, wir hätten das gerne, aber das geht so nicht. Gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht angewandt, einmal angewandt ist keine Gewohnheit. Erst Gewohnheiten bilden den Charakter. Geld ist ein Übungsfeld für unsere Beziehung zu Jesus, für unseren Glauben. Spürst du den Kontrast zu dem, was uns die Gesellschaft, die Werbung vermitteln will? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde, meine Pferdepflegerin. In Wirklichkeit müssen wir doch sagen, Jesus, dein Haus, dein Auto, dein Boot. Hab Dank dafür. Aber das tun wir nicht freiwillig. Die Gesellschaft sagt, Geld regiert die Welt. Was du besitzt, gehört dir allein und du allein bestimmst dein Schicksal. Die Bibel sagt was vollkommen anderes. Gott regiert die Welt. Gott hat alle Ereignisse, dein Leben in seiner Hand. Was du besitzt, gehört Gott. Ich habe es erlebt, dauerhafte Lebensveränderung geschieht nur mit Hilfe von Jesus, mit seinem Heiligen Geist. Ohne diese Kraft Gottes, die ein Menschenleben völlig umkrempeln kann, passiert, glaube ich, nichts. Und deshalb bitte ich dich einfach, zusammen mit diesem Heiligen Geist zu prüfen, wie deine Einstellung ist zum Thema Geld und Besitz, um innerlich frei zu werden. Lass dir von ihm zeigen, ob bei dir eine dritte Bekehrung notwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, notwendend dran ist. Denn Jesus, der Name heißt ja übersetzt Rettung, Heil, Hilfe von Gott. Okay, diese Gedanken, die SKB-Broschüre, die klauen Live-Materialien draußen am Büchertisch, das sind alles nur Impulsgeber. Es geht nicht dabei, dass wir noch mehr Wissen anhäufen. Wissensriesen haben wir genug, Umsetzungszwerge auch, also es geht um Taten. Wir müssen wirklich umsetzen und das erfolgt im Alltag am Montag. Vielleicht demnächst hier in einer Kleingruppe. Wer da Interesse dran hat, kann mich gerne ansprechen nach dem Gottesdienst. Wer lernen will, zufrieden zu sein, muss Gott als den Eigentümer all seines Besitzes anerkennen. Um diesen Gedanken zu vertiefen, haben wir noch Zeit. Dann würde ich sagen, noch 5 Minuten würde ich gerne mit euch einen Film gucken. Ihr wisst, ich bin Medienmensch, ich liebe Filme und der Film vermittelt dieses wunderbar. Ich würde gerne vorher noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir wenden uns dir jetzt zu und bekennen, dass wir ohne irgendetwas in diese Welt gekommen sind. Und wir werden sie auch wieder mit leeren Händen verlassen. Alles, was wir augenblicklich besitzen, sogar das Leben selbst, kommt von dir und gehört dir. Es ist uns nur anvertraut. Wir bitten dich, dass diese Wahrheit unser Herz berührt und sich auch in unserem täglichen Leben widerspiegelt. Öffne uns in der kommenden Zeit für die Augen für diese Wahrheit, damit wir lernen, kluge, ehrliche, treue und zuverlässige Verwalter deiner Gaben zu sein. In Jesu Namen. Amen.
Wir wollen gleich die Kollekte zusammenlegen. Ja, wir nehmen auch Perlen an, das ist kein Problem. Ich hätte auch noch eine andere Einleitung gehabt, die spare ich mir für ein andermal auf. Aber ich habe schon die Kollekte heute nicht ohne Bedacht nach der Predigt eingebaut. Aber lasst uns kurz dafür beten. Himmlischer Vater, danke, dass du es gut mit uns meinst und dass wir in dir und in Jesus alles haben, was wir brauchen, und aus diesem Bewusstsein heraus schenk uns Freiheit, Dinge loszulassen, die wir letztlich von dir empfangen haben. Wir bitten um deinen Segen auf dem Geld, was wir zusammenlegen, dass es Gutes tut und deinen Namen hier auch in Körner groß macht. Amen. Und während der Kollekte wollen wir ein Lied singen, Herr, lenke mein Reden. Gregor spielt die Melodie einmal ganz durch. Sie ist sicherlich auch noch nicht so bekannt. An dieser Stelle noch einige Bekanntmachungen. Vieles steht auf dem Zettel, den es am Eingang gegeben hat, aber einiges verdient noch hervorgehoben und ergänzt zu werden. Wir freuen uns immer über Kinder, die in die Gemeinde hinein geboren werden, aber wollen darüber auch unsere altgewordenen Geschwister nicht vergessen. Eine Information über Lilly Freudewald, die längere Zeit im Hüttenhospital war. Die ist jetzt in Westhusen in Kurzzeitpflege gekommen, aber es ist nicht sicher, ob sie nicht in dem Pflegeheim dann bleiben muss auf Dauer. Dann ist heute Anmeldeschluss für die Freizeit des Schulkindergottesdienstes. Nicht alle Kinder bringen immer alle Zettel mit nach Hause und sagen Bescheid. Die sind ja ganz unterschiedlich. Manche erzählen viel, andere wenig. Deswegen nochmal Erinnerung. Informationen gibt's bei Claudia Rolfing. Ich möchte auch hinweisen auf den Kongress der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland, der zum Pfingstfest in Kassel stattfindet. Dazu wird eine gemeinsame Busfahrt organisiert und am Infotisch draußen liegt dazu eine Liste auf, wo man sich eintragen kann, damit das wirklich bei Zeiten organisiert werden kann. Es gibt eine weitere Liste, die hängt am weißen Brett gegenüber von den Postfächern. Dort kann man sich eintragen, wenn man mithelfen will, zur Feier unseres 100-jährigen Jubiläums. Wenn da Fragen sind, Martin Bieberstein ist da der richtige Ansprechpartner, hat uns ja letzten Sonntag schon ein Stück weit eingeladen dazu. Und jetzt hat Andy Potter noch etwas zu sagen.
Ich wollte nur kurz bekannt machen, dass eine weitere Durchführung, diese Einübung in das hörende Gebet oder besser gesagt betrachtetes Gebet. Wir haben das einmal schon gemacht, viermal, und da waren vier Teilnehmer, zusätzlich zu mir. Und viele haben das ganz gut gefunden und in ein paar Wochen fängt eine neue Durchführung an. Ich will kurz beschreiben, was das ist. Erstmal ist es nicht so zeitaufwendig, es dauert nur jedes Mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber was da geschieht, ist bezieht sich sehr viel zu, was in der Predigt ist und auch in dem Buch Glauben am Montag habe ich eine Stelle gefunden, was ganz gut beschreibt, was da geschieht. Und das möchte ich kurz vorlesen. In der ersten Woche im Glauben am Montag, das Kapitel von Christoph Lenzen, gibt's ein Kapitel über Ballast abwerfen und wie wir uns geistlich blockieren können und wie wir das verbessern können. Und eine Sache, was er anspricht, ist Control und Kontrollbedürfnis. Sehr viel von, wir sind sehr beschäftigt und versuchen, unser Leben in den Griff zu bekommen und kämpfen damit, zu wissen, was Gott von uns will. Und meistens gelingt das nicht. Und ein Vorschlag, was er macht, ist die Stille. Er schreibt, bezieht sich auf ein Vers in Jesaja 30. Der Herr, der heilige Gott Israels, hat zu euch gesagt, wenn ihr zu mir umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Und er schreibt später, der Christoph Lenzen, dieser kurze Text bietet eine geistliche Übung an, die uns hineinführt in die Gegenwart Gottes und hilft, unsere Lasten zu enttarnen und ihnen ihre Kraft zu nehmen. Die Stille. Eine vermeintlich harmlose und wenig attraktive Übung und doch eine der kraftvollsten Orte, an denen der Kontrollzwang gebrochen werden kann. Und dann erzählt er weiter, was damit geschieht. Und das beschreibt genau, was passiert bei dieser geistlichen Übung, betrachtendes Gebet. Und wer Interesse daran hat, gibt es eine Liste hinten an den Infotisch. Man kann da aufschreiben und einen Termin auswählen. Danke.
So, nicht noch kein Termin fest.
Es gibt zwei mögliche Termine, wir müssen uns ankreuzen und dann die Mehrheit gewinnt.
Okay, nach dem Gottesdienst ist draußen Gelegenheit, sich noch zu unterhalten. Wer über das Standardangebot hinaus Kaffeespezialitäten möchte oder da in ein ruhigeres Umfeld möchte, kann sich in den Keller, in unser neues Café 7 begeben. Hier vorne ist Gelegenheit, in Ruhe sich mit jemand zu unterhalten oder auch für sich beten zu lassen. Auch dazu eine herzliche Einladung und schließlich nochmal der Hinweis darauf, dass an dem sonst ja verwaisten Büchertisch Jörg Bussemeyer gleich mit Elke stehen wird und dann noch Materialien zum Umgang mit Finanzen und Besitz bereithält. Wir wollen jetzt alle gemeinsam aufstehen und das Segenslied singen, unseren Ausgang segne Gott. Frieden.